Hast du alles verstanden? Ich würde sagen, ich habe alles gehört. Gell? Also, warum gerade dieser Text? Weil ich über die ersten zwei Kapitel schon gepredigt habe. Gell? Dann muss man ja beim dritten weitermachen. Das wäre ja zwingend notwendig. Was wir eben schon gehört haben, ansatzweise, wäre wichtig für uns. Erstens die Frage, was habe ich davon, wenn ich jetzt mich mit diesen Versen beschäftige? Das müssen wir klären. Zweitens, was hat er denn vorher gesagt und wie geht es dann weiter, wie Heinz schon angedeutet hat? Er hat ja vorher in den Kapiteln erklärt, dass die Leibesgemeinde, das heißt du und ich, dass er, unser Herr Christus, sie gemacht hat. Sie ist sein Kunstwerk, sein Poema, griechisch, also das ist was ganz Besonderes. Du kennst das Wort in Deutsch, Poet, gell, so ein Künstler. Und Gott hat hier ein Kunstwerk geschaffen. Das ist die Aussage, das dürfte ich glauben. Also wir, du und ich, wir sind Teil dieses Kunstwerkes. Das ist doch was Schönes, gell? Wenn du hier durch den Kurpark gehst, ja, immer so irgendwelche Künstler hier, weil das soll die Kunststadt der Wetterau werden, Bad Salzhausen, da gibt es immer irgendwelche Künstler, die ein paar Bretter um die Bäume machen oder irgendwas Ausgesägtes in den Wald stellen und ein paar Männlein in die Zweige hängen oder eine Parkbank, der hängt da mitten im Baum, gell? Keiner kann sich hinsetzen, das ist zu hoch. Und ja, seltsame Kunstwerke kannst du hier beobachten in diesem Ort. Und wenn wir fast jeden Sonntag hier spazieren gehen, meine Frau und ich, dann kriegen wir das immer alles mit, was da so an Kunstwerken ist. Und da frage ich manchmal, oder habe ich manchmal das Gefühl, das ist eigentlich gar keine Kunst, weil ich das auch könnte. Und Heinz?
Kunst kommt von Können, deshalb schreibt man es mit K und nicht von Wollen, sonst müsste es mit W schreiben.
Wunst heißen dann, genau. Ja. Gut, also Kunst kommt von Können und wenn es von Wollen käme, würde es Wunst heißen. Gut, das ist ein guter Spruch. Ja, aber hier hat Gott ein Kunstwerk geschaffen, um das geht es heute. Und dieses Kunstwerk steht auf einem Fundament und das nennt er vorher auch. Er sagt nämlich im Kapitel 2, der Christus ist das Haupt der Ecke oder der Eckstein, der Grundstein von diesem Kunstwerk. Und dann kommen die Apostel und Propheten und da kommst du und ich. Gell? Also wir sind aufgebaut auf diesen besonderen Grund. Das haben wir vorher gelernt. So, dann diese Verse, die wir eben gehört haben in dieser verständlichen Übersetzung, die man doch nicht verstanden hat, weil du brauchst noch den Geist dazu. Gell? Dann spricht er anschließend davon, wozu das Ganze gut ist. Heinz hat das schon angedeutet. Nämlich, um die Weisheit Gottes bekannt zu machen. Den Leuten da draußen, auch den Künstlern vielleicht. Und natürlich ganz besonders, und das ist auch wichtig, der unsichtbaren Welt. Und dann macht Paulus nachher noch was ganz Tolles. Er fängt an zu beten im Kapitel 3 am Ende. Und dieses Gebet ist ganz, ganz besonders wichtig, weil er hier zu dir und zu mir sagt, in Ephesern natürlich zuerst, überleg doch mal, was du da alles hast. Ist euch das bewusst, was ihr da alles geschenkt bekommen habt? Ist euch klar, wie groß dieses Kunstwerk ist? Und er führt dann alle Gotteskräfte auf und sagt, und die Dynamis Gottes, seine Vermögenskraft, die liegt in euch drin. Und ihr habt alles, mehr geht nicht. Es ist alles, was Gott hat an Dynamis, an Energie, an Haltekraft. Alles ist in euch drin. Und durch seine Dynamis, durch seine bewegende, dynamische Kraft kommt es zur Wirkung in jedem von euch. Und da ist Kapitel 3, Vers 19, ja der markante Text, in dem all die Kräfte aufgeführt sind. Ja, und das Mittelstück, über das wollen wir heute sprechen, heute Morgen, das gibt uns so ein paar persönliche Eindrücke, auch von Paulus, wie er das einordnet. Und vor allem auch für uns zu erkennen, das war eigentlich ein Geheimnis, das hat keiner so recht verstanden. Und Paulus war einer der Ersten, denen das enthüllt wurde und die ein tieferes Verständnis dieses Geheimnisses bekommen haben. Aber er war nicht der Einzige. Und das ist mir wichtig, dass man hier zwar den Paulus als einen ganz wichtigen Apostel erkennen kann, für Nationenleute ganz besonders, aber er war nicht der Einzige. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt ja auch hier und da so Strömungen, die sehr paulinisch geprägt sind und meinen, der Apostel Paulus als Apostel für die Nationen ist der Einzige, der das alles gewusst hat. Das stimmt nicht. Und ich würde das nicht so deutlich sagen, wenn ich es nicht beweisen könnte, beziehungsweise wenn das Wort uns nicht erklären könnte, dass das so ist. Aber dazu später noch, wir haben noch 40 Minuten Zeit. Ja, im Kapitel 3, Vers 1 heißt es also, Vers 1, wir haben ihn schon mal gehört, deswegen bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Nationen. Deswegen, warum denn? Ja, er hat vorher doch eine ganze Menge aufgeführt. Er hat die Aufbauung der Ekklesia erklärt, wie ich eben schon in der Einleitung sagte. Und deswegen, wegen dieser Leibesgemeinde, wegen dieser besonderen Konstellation, die Gott geschaffen hat, sagt er, bin ich im Gefängnis. Das Bin steht da nicht im Grundtext, das ist schräg gedruckt. Das müssen wir einfügen, damit wir den Satz überhaupt verstehen. Es gibt Ausleger, die sagen, ja, an dieser Stelle musst du bei Vers 14 weiterlesen, wo er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, deswegen. Ja, also deswegen könnte man ja auch sagen, deswegen, weil ich jetzt den Aufbau der Ekklesia kenne, beuge ich meine Knie vor dem Vater und bin ein gebundener Jesu Christi. So kannst du das auch lesen, gell? Aber das sind nicht die wichtigsten Dinge. Wichtig ist hier, wenn er ein gebundener für Christus, das ist auch gut, gell? Hier steht zweiter Fall, also gebundener Christi Jesu. Was heißt denn das, wenn er ein Gebundener des Christus ist? Der war ja im Gefängnis. Epheserbrief, Philipper, Kolosser, das sind Gefangenschaftsbriefe. Manchmal nennen sie die Brüder auch Füllebriefe. Das finde ich nicht so toll, aber okay, ich kann mit vielem leben. Also er war im Gefängnis, ein Gebundener, ein Gefangener, ein Gebundener. Die haben ja nicht in ihrer Zelle gehockt und hatten Fernsehen und eine Bibliothek, gell? Sondern die haben in ihrer Zelle gehockt und waren an Füßen gefesselt und vielleicht sogar an Händen. Oder im Stock haben sie gehängt und das war kalt und nass und feucht und was weiß ich nicht alles und Hunger und Durst und so weiter. Das war Gefängnis, das war Kerker, gell? Und was wir unter Gefängnis verstehen, ist ja kein Kerker. Und in dieser Situation war der Paulus. Er war hier natürlich zum Teil in Rom auch in einer Wohnung, die er gemietet hatte. Er war beim Kaiser am Hof, die Zeit gab es auch, wo er der Familie gepredigt hat. Und er war ein gebundener Jesu Christi. Ja, Jesus hat ihn ins Gefängnis gebracht. Was meinst du, wer freiwillig nach Rom gegangen wäre und hätte dem Kaiser geklingelt an der Tür und gesagt, Herr Kaiser, ich will dir mal was von Jesus erzählen. Das hätte nicht funktioniert. Geh mal nach Berlin hier zum Bundespräsidenten und klingel da an dem Schloss und sag, ich will dich mal sprechen, du musst was von Jesus hören. Gell? Da kommt höchstens der Sekretär gerannt oder die Polizei und fragt, ob du einen Termin hast. Also da kommst du nicht rein. Gell? Und Paulus hat Leute zum Glauben bringen dürfen von der kaiserlichen Familie, weil er da gefangen gewesen ist. Also er war ein gebundener Jesu Christi, um auch dort Zeugnis geben zu können. Deswegen hat er nicht gejammert und gesagt, ja, die Römer haben mich jetzt gefangen gesetzt und wegen den Römern bin ich im Gefängnis und wegen den Römern muss ich frieren und hungern. Die hat er überhaupt nicht erwähnt. Gell? Er sagt, ich bin ein Gebundener oder Gefangener des Christus. Äußerlich war im Gefängnis, klar, ist unangenehm. Innerlich war aber auch ein gebundener Jesu. Christus hat ihn gebunden, also wie dich und mich. Warum sitzen wir denn heute Morgen hier? Warum redest du denn mit Leuten über Jesus? Warum gibst du dein Zeugnis durch dein Leben, auch ohne Worte? Weil der Christus dich gepackt hat. Wenn der Bademeister vom Thermalbad hier neben an dich packt, dann gehst du jeden Sonntag früh da rein. Ja, immer wenn wir herkommen, heute Morgen kommen die Leute mit ihren dicken Taschen und gehen ins Thermalbad. Ich habe vorhin gedacht, ich wollte es noch sagen, im Auto, habe es aber dann gelassen. So, die einen gehen in die Kirche, die anderen ins Thermalbad. Gell? So verschieden ist die Welt. Und also wenn dich das gepackt hat, weil du meinst, hier das ewige Leben zu haben, was ja nicht ewig ist, dann musst du immer dahin gehen in das Thermalbad. Aber wenn Jesus dich gepackt hat und du das verstanden hast, um was es hier geht, dann hast du schon das endlose Leben. Dann brauchst du das Thermalbad höchstens, wenn es mal wirklich zwickt im Rücken oder was auch immer. Gell? Da ist das nicht meine Hauptaufgabe, jetzt Fitness zu betreiben, was ja nicht schaden kann. Paulus hat gesagt, ein wenig Leibesübung ist nützlich, ein wenig. Gell? Und deswegen mache ich jeden Morgen ein wenig Gymnastik, so 2,5 Minuten. Und anschließend dann Fingerübungen den ganzen Tag. Und die sind am beweglichsten eigentlich. Und das finde ich gut. Also verstehst du, das ist nicht unser Hauptinteresse. Und deswegen kann Paulus in seinem allerletzten Brief schreiben an den Timotheus, alle, die in Christus sind oder sein wollen, werden auch verfolgt. Also alle, die mit Jesus zu tun haben, kriegen irgendwann Probleme. Ob das in deiner Familie ist, am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft, wo immer das auch ist, das spielt keine Rolle. Das ist vielleicht auch bei uns ja noch nicht so deutlich zum Teil, bis auf familiäre Schwierigkeiten. Aber jeder, der mit Christus zu tun hat und das ernst nehmen darf, weil Christus ihn gepackt hat, weil du ein gebundener Jesu bist, kriegst du auch Schwierigkeiten. Du hast einen Hauskreis, da dann nette Leute irgendwann merken, die was du glaubst, da dürfst du daheim bleiben, gell? Und das war's dann. Oder andere Sachen. Also ihr habt ja alle schon genug erlebt auf diesem Gebiet. Deswegen sind wir ja hier so eine Art Sammelstelle der Ausgestoßenen. Gell? Und die Jugend wächst auch schon heran. Und das ist gut so, denn wir brauchen ja Prediger. Und irgendwann müssen die das lernen. Und deswegen müssen die Alten darauf aufpassen, dass da was draus wird. Gut, zurück zu unserem Thema. Die Verfolgung ist also für Christen nichts Neues. Und jetzt will ich euch auch mal vorlesen, was der Petrus dazu sagt, in 1. Petrus 4, damit die, die ihre Bibel mit haben, sie nicht umsonst mit haben. 1. Petrus 4, Vers 12 und 13. Der Petrus war doch auch Apostel Jesu Christi, gell? Da war doch nicht Apostel von irgendeiner Kirche oder Gemeinschaft oder hat gesagt, jetzt mache ich mich selber zum Apostel. Den hat Jesus berufen, genau wie Paulus, nur der Petrus war viel eher Apostel und der Petrus hat viel eher Dinge gewusst, die Paulus noch nicht wusste. Das lesen wir nachher noch. Und was sagt der Petrus hier in seinen Versen, 1. Petrus 4, 12 und 13? Geliebte, werdet nicht befremdet infolge der Feuerprobe unter euch, die euch zur Prüfung geschieht, als ob euch Befremdliches widerfährt, sondern freut euch gemäß dem, wie ihr mit den Leiden des Christus Gemeinschaft habt, auf dass ihr auch in der Enthüllung seiner Herrlichkeit als Jubelnde erfreut werden mögt. Ja, das ist ein Text, gell? Und wenn ich das glauben dürfe, dann weiß ich, der Petrus hat auch gelitten. Dem ging es nicht so nach dem Motto, komm zu Jesus, dann geht es dir gut. Nein, hey, Jesus hat gesagt, wer mit mir mitgehen will, denkt dran, gell? Ich habe nicht mal ein Kopfkissen. Und die Tiere haben Nester und Höhlen, aber wir sind freiwillig, gell? Und das war dem Petrus auch klar. Also freut euch an den Drängnissen, das ist auch Paulus hat davon schon gesprochen, und weil ihr wisst, dass danach die Herrlichkeit kommt. Und das gehört dazu. Und das war Paulus und Petrus und Johannes und Jakobus und wie sie alle heißen, war denen das klar, dass das so ist. Warum soll es mit uns heute anders sein? Du kannst auch umgedreht fragen. Ich hatte noch nie Probleme, weil ich Christ bin. Vielleicht machst du da was falsch, gell? Vielleicht hast du noch nie über Jesus geredet, weil sonst hättest du schon mal welche haben müssen. Ohne Probleme geht's nicht. Das ist die Botschaft der Schrift. Also, und deswegen, auch der Hebräerbriefschreiber hat gesagt, erinnert euch der Gebundenen als Mitgebundene. Also, da gibt es welche, die sind besonders gebunden, aber auch wir sind gebunden. Warum? Es gibt auch Leute, denen es übel ergeht und die selbst aber noch im Leib sind. Mit anderen Worten, unser Bruder Reinhold ist im Krankenhaus jetzt, dem geht es vielleicht gar nicht so gut. So ganz genau wissen wir noch nicht alles von ihm. Und jetzt ist er einer, dem es übel geht und ist Teil dieses Leibes, von dem ein Teil hier sitzt heute Morgen. Er hätte heute predigen dürfen, können, wollen, müssen, wie du das einmal sehen willst. Und gestern Morgen habe ich das erfahren, dass ich heute dran bin. Siehst du, wie der Herr das macht, gell? Große Pläne gehabt und dann ging alles anders. Und deswegen sind wir alle gebundene Jesu, auch wenn es dir gut geht. Im nächsten Moment kann schon irgendwas passieren, wo du sagst, jetzt bin ich dran, gell? Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Übermut verfallen, ohne dabei Angst zu haben oder zu meinen, das ist mir doch zu gefährlich und ich gehe lieber doch ins Thermalbad, gell? Also wir nehmen das zur Kenntnis und wissen, er trägt uns dabei durch. Und deswegen kann Paulus in seinen allerletzten Worten, 3 Verse vor Schluss seiner gesamten schriftlichen Aufzeichnung in 2. Timotheus 4, im Vers 14, da schreibt er, der Herr aber stand mir bei, prima, gell? Und er stärkte mich, noch besser. Warum? Damit durch mich das Verkündigte, nämlich das Wort des Christus, vollbracht werden kann und alle die Nationen, denen er predigen durfte, hören möchten. Und ich bin geborgen worden aus dem Rachen des Löwen. Ja, das ist Paulus, gell? Und bei all der Drängnis und bei all dem Gefängnis und den Verurteilungen und wie man ihn vorher schon gewarnt hat, als er noch in Asien war, geh ja nicht nach Rom, die bringen dich um. Und da hat er gesagt, ich gehe nach Rom, das ist mein Auftrag. Gell? Und wenn ich sterben muss, das ist auch in Ordnung. Also wir sehen hier, der Herr hat mich daraus befreit, hat mir geholfen, hat mir Kraft gegeben, diesen Auftrag zu erfüllen. Als gebundener Christi mein Leben zu leben, so wie es eben von ihm bestimmt ist, das haben wir uns doch nicht ausgesucht. Niemand von uns hat sich seinen Lebensweg ausgesucht. Wer das meint, dass das so sei, der ist getäuscht. Und er meint nur, dass das so ist. Es ist von ihm vorgezeichnet, ohne dass wir Marionetten sind. Ist auch ein anderes Thema. Es geht weiter im Vers 2, Epheser 3. Er hat ja im Vers 1 gesagt, ich bin ein Gebundener wegen euch, den Nationen vorrangig, wenn ihr denn hört von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, hinein in euch. Verwaltung der Gnade Gottes. Was ist denn ein Verwalter? Ein Verwalter ist doch meistens nicht der Besitzer von dem ganzen, was er verwaltet. Es gibt ja Leute, die arbeiten in der Verwaltung. Da war eins mal das in der Krankenversicherungssache irgendwie, gell? Die hat er ja nicht gehört, du hast das da verwaltet. Ne?
Die hat nur zu tun, was im Gesetz steht.
Ja, genau. Also,
alles haben sie vorgegeben.
Das Gesetz hast du auch nicht gemacht. Also ein Verwalter verwaltet das, was ihm gegeben ist. Und zu dieser Verwaltung des Paulus zum Beispiel gehörte, nach Kolosser 1, Vers 25, dass er derjenige ist, der das Wort Gottes aus vollem Maß zu bringen hatte. Das Wort Gottes zu vervollständigen, steht da. Und wenn ich das zu Ende denke und mir sämtliche biblischen Belege dafür hole, für dieses Thema, was auch ein anderes Thema ist, dass die Vervollständigung des Wortes, ganz langsam, dann sehe ich hier, in der Tat, das stimmt. Selbst mit der Enthüllung hat das noch zu tun. Und was gehört noch zu dieser Verwaltung? Dass dieses Geheimnis, was er beschreibt, er den Nationen zu erklären hat. Und in Sonderheit. Nicht nur, er ging ja zuerst in die Synagoge, wie wir wissen, solange bis sie ihn rausgeschmissen haben. Und dann ging er zu den Nationen. Also, die Gnade Gottes als Verwalter, in die er uns mit einbezieht, weil er ja im Korintherbrief sagt, wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes, 1. Korinther 4,1. Wir sind, wer denn wir? Paulus und Barnabas? Das sind die beiden nur, gell? Nein, nein, nein. Also wenn wir glauben, dass wir dieses Kunstwerk sind, von dem er redet, und ich Teil dieses Kunstwerkes bin auch ich und du, wir, Verwalter dieser Geheimnisse Gottes. Es gibt ja 12, 14, 15 Geheimnisse, da gibt es unterschiedliche Zählweisen, über die wollte ich schon seit Jahren mal predigen. Das ist meine Notpredigt, die habe ich immer im Koffer dabei, schon seit 20 Jahren, also lange wie wir uns hier treffen, habe ich die immer dabei, falls mal ich hierher komme und es ist keiner da, dann hole ich den Zettel raus und dann reden wir über die Geheimnisse Gottes, gell? Weil da habe ich nur die 14 Geheimnisse auf dem Zettel stehen und da kann ich zu jedem was sagen und da ist die Stunde um. Gell? Da muss man nicht so viel sich vorbereiten. Das ist also ein Notthema. Aber es ist eigentlich kein Notthema im Sinne des Wortes, sondern nur, was die Umstände hier betrifft. Also wir finden diese Geheimnisse sonderlich von Paulus erklärt, keine Frage. Er war auf diesem Gebiet natürlich ein Vorreiter. Er ist der Verwalter der Gnade Gottes. Und diese Gnade befähigt Paulus, wie wir hier in diesen neun Versen, Epheser 3, Vers 1 bis 9, lesen können, befähigt ihn, das zu machen, was er macht. Also er ist nicht einer, der sagt, ich habe das gelernt, ich erzähle euch was, ich mache das und jenes. Und das sollte uns auch zu eigen werden. Wir können das, auch ich stehe heute Morgen nur hier, weil in seiner Gnade die Fähigkeit und Möglichkeit dafür geschaffen worden ist. Und sonst gar nichts. Also angenommen, ihr alle wären nicht gekommen, da hätte ich meiner Frau eine Predigt halten können. Ob das so toll gewesen wäre, weiß ich nicht. Wir hätten dann ein Gespräch gemacht und wären wieder heimgegangen. Oder mir wäre es heute Morgen so gegangen wie dem Reinhold, dann hätte einer von euch die Predigt halten müssen, weil keiner hier ist. Gell? Reinst du jetzt die Verse dreimal gelesen und jeden Vers erklärt, wäre die Stunde auch rum. Also das geht, ne? Das kann man machen. Und da siehst du, er regelt das alles. Hat er am Freitag oder am Donnerstag nach China gewusst, was heute hier abgeht. Aber er hat es gewusst, gell? Ihm war das völlig klar. Und so musst du leben, so musst du leben. Alles, was dir jetzt begegnet, weißt du, in dem Heilsplan Gottes, in seiner Geschichte, in seiner Aufzeichnung, in seinem Video, Film, so sage ich das auch gerne, da war das schon dargestellt, gell? Und wer alle den Computer haben, wissen, wie man ein Video abspielt, da ist unten so ein Regler. Da kannst du hin und her schieben und da siehst du den ganzen Film. An jeder Stelle kannst du hinschieben. Gell? Jetzt kannst du schon vorher gucken, wie es ausgeht, wenn dich das interessiert. Und so ist Heilsgeschichte. Gott hat die Heilsgeschichte, wenn ich das mit so einem Videofilm vergleiche, eben in diesen Film gepackt. Und da kann er am Anfang gucken und am Ende gucken. Er sieht immer, was da drinnen läuft. Aber wir nicht, weil wir Teil von diesem Film sind. Und wir wissen nicht, was da einen Meter weiter auf dem Streifen ist. Also, verstehst du, das ist der Unterschied zwischen uns und Gott. Und Paulus war das klar. Er sagt, ich bin Verwalter der Gnade Gottes, weil alles ist Gnade. Und deswegen kann ich mir auch leisten, das hat er mal im Römerbrief am Ende geschrieben, euch etwas härter anzufassen, für Römer 15, 15. Ich habe euch etwas gewagter geschrieben und euch erinnert an dieser Gnade und wegen der Gnade, weil Gott mich dazu hingestellt hat, sage ich euch das jetzt. Also das war nicht dem Paulus seine Erfindung oder sein Wunsch, sondern denk an das Damaskus-Erlebnis. Der wäre doch nie freiwillig Christ geworden, aus menschlichem Ermessen. Sondern der wollte die Christen umbringen und dann kommt der Herr und dreht ihn gerade rum auf dem Weg. Das ist unbeschreiblich, ist das. Also aus menschlicher Sicht, da greifst du ja einen Kopf, sagen wir so. Gell? Also wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte mir da nicht gerade den genommen, der meine Brüder umbringt. Gell? Und er macht sowas und weiß auch warum. Und er hat auch den Richtigen getroffen, denn Paulus war ein Eiferer für Gerechtigkeit. Durch und durch, nur die Grundlage war die falsche. Da denke ich immer an mich, ich war früher auch so ein Eiferer. Du hättest mich mit der Bibel totschlagen können. Ich habe gesagt, das ist so, fertig, gell. Und da war ich so von überzeugt, ich habe hier an dem Ort an der Straße gestanden mit meinem Wachturm da vorne. Wenn ich vorbei war, denke ich dran an dem Torbogen. Stundenlang habe ich den dahin gehalten, die Leute eingeschwitzt und probiere da irgendwas zu erreichen. Hat nichts gebracht, gell. Und jetzt ergreift einen das lebende Wort. Und jetzt, was machst du jetzt? Du stehst nicht mehr im Wachturm hier, sondern jetzt tust du alles das Wort predigen. Gell? Und jetzt haben die dem Wort zugeordnet sind, haben etwas. Und die dem Wort nicht zugeordnet sind, ja, die gehen wieder weg. Ist in Ordnung. Gell? Und so siehst du, Gott gebraucht Menschen oder unser Herr gebraucht Menschen, die für einen ganz bestimmten Zweck geeignet sind. Der eine kann Musik machen, der andere kann, was weiß ich, Verse dichten, der dritte, der kann organisieren und Post verschicken und was da alles ist. Also die Gemeinschaft hat eine Aufgabe, jeder seine Aufgabe, und das wird alles gebraucht. Das ist die Gnade Gottes. Und in dieser Gnade Gottes fährt jetzt Paulus weiter von in den nächsten drei Versen, die ich zusammenlesen will, Vers 3 bis 5, und erklärt: Mir ist gegeben, gemäß Enthüllung das Geheimnis Gottes bekannt zu machen. Oh, das klebst du noch dran. Das irgendwie hält nicht mehr richtig. Gut. Der Heinz repariert das. Ich mache inzwischen weiter. Lasst euch nicht stören. Also mir ist gemäß Enthüllung das Geheimnis bekannt gemacht worden, so wie ich vorher in Kürze schrieb, woran ihr als Lesende mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus zu bedenken vermögt, dass in den anderen Generationen, die vorher waren, füge ich hinzu, den Söhnen der Menschen nicht bekannt gemacht wurde, wie es nun seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist enthüllt wurde. Also, nochmal langsam, das ist eine ganz wichtige Stelle hier, da muss ich noch ein paar Randbemerkungen zu machen. Er sagt zunächst, mir ist gemäß Enthüllung das Geheimnis bekannt gemacht worden. Jetzt kannst du natürlich, wenn du einen Satz liest, wir haben ja im Deutschen, in jeder Sprache ist das so, aber im Deutschen besonders, die Möglichkeit, jedes Wort zu betonen. Ich kann sagen, ich fahre mit dem Bus, gell? Dann fährst nicht du mit dem Bus, sondern ich. Ich fahre mit dem Bus, gell? Ich tue da nicht schieben oder was weiß ich, oder ziehen oder sonst was machen. Oder ich fahre mit dem Bus, nicht mit der Eisenbahn. Gell? Also immer wenn ich ein Wort betone, gibt es dem Satz einen anderen Sinn. Und wenn ich das ja auch so mache, mir ist das Geheimnis enthüllt worden. Ja, sonst niemand, gell? Müsste ich daraus schließen. Steht aber gar nicht hier. Das glauben wir nur. Du kannst auch lesen, mir ist gemäß Enthüllung das Geheimnis bekannt gemacht worden. Andere haben das anders erfahren. Ja, da der Sinn des Satzes, gell? Also hier draus zu stricken, dass nur Paulus das gehört hat und dass nur ihm das gezeigt wurde, halte ich für riskant. Nicht nur wegen der Betonung, gell? Da gibt es noch andere Gründe, denn es geht da noch weiter. Was sagt er denn im Vers 5? Es ist anderen Generationen vorher verborgen gewesen, ganz klar. Es wurde ihnen nicht bekannt gemacht, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten, ich mache das absichtlich so, bekannt gemacht worden ist, nicht nur mir, dem Paulus. Warum führt er denn die alle mit auf? Auch die haben was gewusst, auch die haben was gehört. Und Paulus war nicht derjenige, der die alle versammelt hat, hat gesagt, hier, ich erkläre euch das jetzt, hat das einmal gemacht in Jerusalem, hat gesagt, was er predigt, da waren die aber nicht alle dabei. Also, daraus zu schließen, und Epheserbrief ist einer der letzten, den er geschrieben hat, im Gefängnis. Er sagt, dieses Geheimnis, das auch mir enthüllt wurde, ist den Aposteln und Propheten jetzt enthüllt worden. Früher war das verborgen. Das ist der Sinn dieses Textes. Und wenn ich genau hingucke, dann sehen wir hier, es geht einzig und allein auf die Darstellung des Heilsplans Gottes. Und der hat verschiedene Facetten. Und jeder Apostel hat auf seine Weise eine ganz bestimmte Aufgabe, die Facetten des Heilsplans Gottes mit seiner Heilsgeschichte darzustellen. A, unterschiedliches Publikum und B, unterschiedliche Aufgaben in diesem Kunstwerk. Genau wie du und ich verschiedene Aufgaben haben. Und so war das auch damals. Und wenn wir mal in die tatsächliche biblische Geschichte hineinschauen, die des ersten Jahrhunderts, dann stellt sich Folgendes dar, wenn ich diesen Satz nochmal sagen darf, es ist jetzt seinen Aposteln und Propheten geoffenbart worden, dieses Geheimnis, von dem auch Paulus redet, was auch mir enthüllt worden ist, wie er sagen kann, nämlich beginnend mit seinem Weg nach Damaskus, als da Jesus gesagt hat, und er hat gefragt, wer bist denn du? Ja, ich bin den du verfolgst. Ja. Da war dem klar, ja, den gibt es doch. Ne? Und spätestens da fing für ihn diese Enthüllung natürlich an. Also das Geheimnis Gottes, was ist denn das Geheimnis Gottes? Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 2, das ist Christus. Und nicht alleine, sondern Christus und seine Leibesgemeinde. Und hier im Vers 5, wo er erklärt, dass er nicht der Einzige ist, da musst du mal dran denken, als Jesus mit seinen Jüngern über diese Erde ging, seine Lernenden heißt es eigentlich. Er ging mit seinen Lernenden über diese Erde und da fragte er eines Tages, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und da sagen die zu ihm, ja, manche sagen, du bist Jesaja, gell? Oder Elia oder irgendeiner der Propheten. Was sagt Jesus? Er sagt nicht, nee, das stimmt nicht und lasst euch da nicht und so weiter. Nee, er fragt, und was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und da haben die alle nichts gesagt, außer einer. Und der eine war der Petrus. Und weißt du, was dann Petrus gesagt hat? Du bist der Sohn des lebenden Gottes. Ha. Und was antwortet Jesus? Hast du geträumt heute Nacht oder wie? Oder wer hat dir das erzählt? Nein, 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 der sagt, das hast du nicht von Menschen gehört, sondern das hat dir mein Vater im Himmel enthüllt. Enthüllt? Da gab es noch keinen Paulus. Da hatte Petrus eine Enthüllung des Vaters, die ihm gezeigt hat, dass Jesus sein Sohn ist. Und jetzt machst du Petrus weg, weil Paulus der Einzige ist, der uns was zu sagen hat. Das halte ich für sehr vermessen. Geht ja noch weiter, gell? Matthäus 17, gleich im nächsten Kapitel. Da stand übrigens Matthäus 16 im Vers 17, wer das nochmal lesen will. Im Kapitel 17 geht es gleich im Vers 1 weiter. Wo sind die denn hingegangen? Petrus, Jakobus und Johannes. Er nahm sie mit auf einen Berg. In Israel gibt es so einen Berg, wo man meint, dass der das gewesen sei. Der steht heute in der Kirche. Und ist ein schöner Berg, da kannst du viel sehen, wenn du oben stehst. Ich habe mir das ja alles mal angucken dürfen. Und dort auf diesem Berg ist ja die Verklärung, wie man sagt, des Christus passiert. Dort wurde seine Herrlichkeit dargestellt. Die war so gewaltig, wenn du an die Kunstmaler denkst, die das alle mal gemalt haben. Da gibt es x verschiedene Bilder von den alten Meistern, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber alle Bilder haben den gleichen Ausdruck. Da ist was Herrliches passiert und die drei Männer sind so beeindruckt, dass sie auf ihre Angesichter fallen von dem Ereignis. Und was passiert? Die Stimme aus dem Himmel sagt, das ist mein Sohn. Wer kann sowas sagen? Das muss ja der Vater sein. Ich kann da nicht sagen, das ist mein Sohn, wenn das nicht mein Sohn ist. Ich habe vor Jahren mal im Supermarkt an der Kasse gestanden, vor mir eine Frau mit so einem Knirps, der im Wagen hockt und der ruft halt zu mir Papa, gell, die ganze Zeit. Und das war da so peinlich und ja, war halt so, ne? Ich war ja nicht der Papa. Gut, also, das ist der umgedrehte Fall. Also, wenn jemand sagt, das ist mein Sohn, ist es doch der Vater. Wer hat denn vor Paulus die Stimme Gottes gehört? Hat mit Paulus jemals Gott selber gesprochen? Der hat die Stimme des Herrn gehört. Jesus hat mit ihm gesprochen, hat ihn gesehen, hat die Erscheinung gesehen. Natürlich ist das Gleiche, wenn du Jesus siehst, siehst du auch den Vater, Philippus, keine Frage, gell? Das kann man gleichsetzen. Ich gewichte dann nur so, damit wir merken, der Petrus hat, der Jakobus und der Johannes, die haben vor Paulus die Herrlichkeit des Gottessohnes und die Bestätigung des Vaters erlebt auf dem Berg. Und das kann ich noch nicht wegmachen und sagen, nee, Paulus ist der Einzige. Oder was denn noch passiert, wenn du in der Zeit weitergehst, das steht dann in Apostelgeschichte 10, das muss man lesen, das ganze Kapitel. Apostelgeschichte 10, da sitzt der Petrus in Joppe, Jaffa heute, das ist ein Fußmarsch von Tel Aviv, 20 Minuten am Strand entlang, kannst du da gehen, dann kommst du in diese mittelalterliche Stadt, die ist noch viel älter als das Mittelalter, und ist eine ganz romantische Stadt, ist das, dort gehen die Pärchen hin und heiraten, gell? Ich habe etliche Fotos gemacht von den Bräuten, die da am Meer bei Sonnenuntergang sich fotografieren lassen, also super romantisch, falls du mal heiraten willst oder jemanden kennst, der das möchte, da musst du da hingehen, das ist für mich die romantischste Stelle auf der Welt, seitdem ich das gesehen habe. Also, dort sitzt der Petrus auf dem Dach beim Simon, dem Gerber. Und was passiert da? Er hat eine Erscheinung. Da kommt ein Tuch aus dem Himmel mit lauter unreinen Tieren drin. Und die Stimme sagt, das musst du jetzt essen. Und der Petrus als Jude, gell, oder als Israelit, der sagt, niemals habe ich was Unreines gegessen. Und dann sagt die Stimme, mach nicht unrein, was ich gereinigt habe. Und ich glaube nicht, dass er das begriffen hat an dem Tag, wo er auf dem Dach gesessen hat. Aber als er dann zu Cornelius musste, ein Heiden, ich sage das mal, das Wort steht nicht in der Bibel, gell? Einer von den Nationen, ein Hellene, er musste zu einem Hellenen gehen, dem Jesus verkünden. Und das ganze Haus kommt zum Glauben. Und als beim Petrus geklingelt, sagt, jetzt sind die unreinen Tiere, sind jetzt rein. Gell? Das war der Sinn. Wann ist denn das passiert? Gab es da Paulus schon? Nee. Petrus war der allererste, der Nationen Leute zum Glauben gebracht hat, auf Anweisung Gottes, bevor Paulus den Auftrag an die Nationen hatte. Und das kann ich doch nicht wegmachen, indem ich sage, Paulus ist der Nationenapostel und Petrus ist die Petruslinie, das ist eine Judenlinie, was weiß ich, und die petrinische Linie und die paulinische Linie dann zu trennen, die es für mich überhaupt nicht gibt. Es gibt Unterschiede in der Darstellung, keine Frage. Aber ich mache das so deutlich, damit wir unsere Apostel, die biblischen, nicht die, von denen ihr herkommt, gell? Die biblischen Apostel, dass wir die nicht so trennen, auseinander dividieren, die gehören auch zu diesem Leib, zu diesem Poema, zu diesem Kunstwerk. Sie sind Teil dieses Kunstwerkes, haben eine ganz bestimmte Aufgabe innerhalb dieses Kunstwerkes. Aber eine andere hat der Petrus als der Paulus. Und bei Jakobus und Johannes ist es ähnlich. Und wenn du ihre Briefe liest, siehst du das ja auch. Also das Geheimnis, um das es hier geht, was so großartig ist, von dem Paulus redet, das sagt er weiter im Vers 6, dieses Geheimnis, nämlich, worauf zielt das hin, dass die Nationen Miterben sind und Mitleib und Mithaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Das war aber doch bei Petrus schon klar, dass die Nationen dazugehören. Jobel, Jaffa, unreine Tiere, Cornelius, die Geschichte, über die wir gerade geredet haben. Und trotzdem hatte Paulus einen umfangreicheren Auftrag an die Nationen als Apostel dafür. Und das hatte sicher seinen Grund, sonst hätte Gott das nicht so gemacht. Denn es ist alles ein Leib. Und er sagt in 1. Korinther 12, Vers 12, ja, denn gleich wie der Leib einer ist, gibt es aber viele Glieder. Und die Glieder des Leibes, obwohl es viele sind, sind aber doch ein Leib. Das ist Paulus' Originalton, gell? Petrus, Johannes, Jakobus und all die anderen, die es noch gibt, die gehören doch dazu. Die sind Teil dieses Leibes. Ob die eine Zehe sind oder ein Finger oder die Leber oder sonst irgendwas, spielt doch keine Rolle, wenn ich das auf den Leib ummünze. Es gibt ein paar Glieder, auf die kann ich verzichten, gell? Es gibt Leute, die haben auf der linken Seite nur ein Bein, oder wie war das? Also, wenn ich eine Prothese trage, kann ich vielleicht mit leben, aber sicher ist es besser ohne. Gell? Aber alles am Leib wird gebraucht, sonst hätten wir es doch nicht. Du kannst im Grunde auf gar nichts verzichten, auch wenn mit manchen Sachen, die dir fehlen, du lebensfähig bist. Aber der Gesamtleib gehört zusammen, der ist ein Gesamtkunstwerk. Und das sagt Paulus hier ganz deutlich. Und deswegen, die anderen Apostel sind Teil dieses Kunstwerkes. Sie haben ihre Aufgabe, ganz bestimmte Aufgabe. Und nochmal ein Rückblick, Jesus auf dieser Erde. Wir sagen immer, ja, dem Paulus ist das alles offenbart worden, der war der Einzige und Petrus und Johannes und so weiter, die waren ein bisschen hinterher, weil die hatten ihre Botschaft vom Jesus auf der Erde. Der Paulus hat seine Botschaft vom Jesus im Himmel, dem erhöhten Herrn. Natürlich ist das so, aber hat der erhöhte Herr was anderes erzählt, als der auf der Erde war? Als er mit den Emmaus-Jüngern da gelaufen ist und sie ihn nicht erkannten, Lukas 24, die Geschichte musst du mal lesen, da sind sie am Ende dann auch zusammen essen gegangen. Und beim Essen dann hat er ihnen die Augen geöffnet. Da haben sie am Essen haben sie erkannt, wer es ist. Rein äußerlich haben sie ihn nicht erkannt, weil ihre Augen offensichtlich gehalten waren. kannst du auch daraus schließen, wenn du auferstanden bist, siehst du anders aus als heute. Aber wenn du anfängst und hustest und kratzt dich und tust essen, dann sehen die Leute, Mensch, da hat die Gesten von meinem Mann oder sonst irgendwen. Gell? Und da kannst du ihn erkennen. Könnte so sein. Aber das ist ja nicht das Thema. Wichtig ist hier, was ist denn da passiert? Da sagt doch Jesus ganz am Ende zu diesen seinen Lernenden, wo er mit ihnen gelaufen ist und hat ihnen gesagt, von mir steht im ganzen Alten Testament prophetisch geschrieben, sagt er zu ihnen, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, Lukas 24, 49. Die Verheißung meines Vaters sende ich auf euch, ich sage es mal ganz bewusst einschränken, auf euch Emmaus Jünger, das waren Juden vielleicht, gell? Zumindest waren es keine Nationenleute. Ich sende euch die Verheißung meines Vaters. So, Römer 15, Vers 8. Der Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden für Gottes Wahrheit, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Punkt 1, 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Herrlichkeit, durch uns. Paulus und Barnabas. Nee, Ekklesia, Kunstwerk, über das wir die ganze Zeit reden. Die Ekklesia hat diesen Auftrag. Reinhold hat hier in seiner vorletzten Predigt, Römer 9, Vers 4 behandelt und hat gesagt, dort steht, Israel gehören alle Verheißungen, alle Bündnisse, die Sohnessetzung und so weiter. Also Jesus gibt den Jüngern die Verheißung Gottes. Die ganzen Verheißungen gehören Israel. Paulus sagt, Christus ist zur Bestätigung der Verheißungen Israelit geworden. Und so viele Verheißungen es gibt, sagt er den Nationenleuten, Korinthern, die verwirklicht Gott durch uns. Jetzt musst du dich mal fragen, wenn du das ernsthaft liest, und es gibt ja noch 3, 4 andere Texte, das ist doch ein Widerspruch. Entweder gehören den Juden die Verheißungen oder den Nationenleuten die Verheißungen. Entweder Gott hat seine Meinung geändert oder die Nationen und die Juden haben irgendwas miteinander gemeinsam, dass denen alles gemeinsam gehört. Klingelt's, gell?
Nein.
Ja, Nationenleute und Juden haben offensichtlich eine gemeinsame Aufgabe innerhalb des Leibes des Christus als Heilswerkzeug Gottes. Und Gott hat nur ein Heilswerkzeug. Und dieses eine Heilswerkzeug hat er nie geändert. Er nimmt immer das Gleiche. Es gibt ja Brüder, die sagen inzwischen, Gott hat seine Meinung geändert. Da kriege ich Schüttelfrost. Gell? Und es ist leider so. Und deswegen hat er seine Meinung nicht geändert. Er ist dabei geblieben. Nur wir haben ein Problem, das zu verstehen. Vielleicht hat er es uns noch nicht erklärt. Uns ganz persönlich, dass ich damit ein Problem habe. Das ist ja ein anderes Thema. Ich will nur damit deutlich machen, alles, was Jesus auf der Erde und der erhöhte Christus, der Paulus, Johannes und Petrus, wie sie alle heißen, erklärt haben, passt zusammen. Ich muss nur bitte das da stehen lassen, wo es steht, und wenn es geht, auch noch so lesen, wie es da steht. Und lasst euch nicht irritieren durch Sonderbetonungen oder andere Dinge, oder die langen Sätze, im Griechen gab es keine Satzzeichen, da wusste nicht, wo Komma ein Punkt ist. Da steht ein Buchstabe am anderen, das sind nicht mal die Worte voneinander getrennt. Wenn du das alte Griechisch lesen willst, vor allem die Majuskelschriften, da musst du ganz langsam machen, damit du weißt, wo das Wort anfängt und aufhört. Ich kann das gar nicht fließend lesen, das ist unmöglich, weil wir brauchen den Abstand zwischen den Worten, gell? Dann geht das ruckzuck. Und aus diesem Gedanken heraus wird doch deutlich, lass doch bitte alles mal da, wo es steht, stehen. Und dann wird das Verständnis viel, viel leichter. Zurück zum Text, Vers 7, sagt Paulus, und ich bin jetzt Diener dieses Geheimnisses, was er erklären durfte, dass ihm geoffenbart worden ist, was Ekklesia heißt, und zu dem auch Juden gehören, nicht nur Nationenleute. Ich bin Diener des Geheimnisses. Und wenn du mal diese Diener oder Amtsstellen durchguckst bei Paulus, Ich will es euch nur kurz inhaltlich nennen. Dann siehst du, wie er das eingeschätzt hat und wovon er ausgegangen ist. Er sagt, ich verkünde nicht mich selber als dieser Diener. Ich bin eben nur ein Diener. Ich bitte an Christi statt. Eigentlich ist er das, der jetzt bittet und sagt, begreif endlich, was passiert ist. Ich bitte an Christi statt. Ich bin Diener des Evangeliums. Ich bin Diener der Ekklesia. Ich bin als Diener des Christus, beachte ich den Geist der Sache. Das ist eine ganz wichtige Stelle, 2. Korinther 3,6. Ich beachte den Geist der Sache. Ihm ging es nicht um den Buchstaben, sondern um den Geist der Sache, den Inhalt. Da muss man flexibel sein, das muss man anpassen können. Ich muss einem Juden anders erklären, wer der Christus ist, als einem von den Nationen. Geh mal nach Mea Shearim in Jerusalem zu den orthodoxen Juden und red da, predigt da Jesus. Da wirst du rausgeprügelt und die schmeißen Steine. Das wird lebensgefährlich. Gell? Also dort muss ich anders auftreten, wenn ich mit denen reden will. Da steht schon am Ortseingang, geh da nicht mit einer kurzärmlichen Bluse rein und nicht mit kurzen Hosen und verhüllt musst du da auftreten als Tourist. Und da siehst du schon, du musst mit denen anders reden, mit diesen Juden, die so denken, als mit Nationenleuten, die Korinther, die Tempelprostitution getrieben haben, wo die Huren auf den Dächern lagen. Da muss ich anders reden, als wenn ich dann zu den Orthodoxen gehe. Verstehst du? Das ist der Unterschied. Und nicht der Inhalt der Botschaft, der ist dasselbe. Aber die Präsentation ist eine andere. Deswegen ist er Diener, auch wenn es um den Geist der Sache geht. Er ist Diener, weil ein Diener tut unter allen Umständen ausharren, sagt Paulus. Er verdankt alles der Gnade. Er ist ein Verwalter und er ist mit dem Wort oder der Treue Gottes beauftragt, die deutlich zu machen. Also eine ganze Reihe Dinge. Und deswegen sagt er am Ende vom Römerbrief, ich bin ein Amtender Jesu Christi, ein Beamter, gell? Einer, der ein Amt ausübt. Dieses Amt ist ihm gegeben worden und das füllt er aus. Ich bin ein Amtender Christi Jesu für die Nationen, priesterlich wirkend. Kommt schon wieder so ein Israel-Wort rein. Gell? Und er hat priesterlich gewirkt an den Nationen, aber nicht nur, denk an seinen Auftrag. Was wurde ihm gesagt, als das Damaskus-Geschehen beschrieben wird, Apostelgeschichte 9? Ich werde ihm zeigen, wie viel er zu leiden hat. Und in Vers 15 steht dann, Apostelgeschichte 9, Vers 15, du wirst vor Könige auftreten, vor Nationen und vor den Söhnen Israels. Hat er das gemacht? Ja klar, gell? Er war auch vor Königen. Der Felix hat es ihm damals gesagt, nachdem Pilatus ihn dahin geschickt hat. Und dieses Eins waren, der ist eigentlich unschuldig. Gell? Was wollen die Juden mit dem da? Der hat da nichts gemacht. Und was hat Paulus gesagt? Ich bin Römer, das lasse ich mir ja nicht bieten von euch. Ich will zum Kaiser. Der soll das sehen, was er hier treibt. Und dann sagt der Felix zum Pilatus, wenn der sich nicht vom Kaiser berufen hätte, dann bräuchten wir da gar nicht hingehen, gell? Aber jetzt hat er das, jetzt müssen wir zum Kaiser gehen. Ich hätte ihn doch längst freigelassen, ne? Nee, Paulus hat gewusst, er hat Auftrag von Jesus, er muss ins Kaiserhaus. Und da ist er auch hingekommen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, gab auch dort Zeugnis. Du siehst also hier, wenn wir die letzten beiden Verse noch ganz kurz anschauen, da sagt er, mir, dem Allergeringsten, ist dieser unausspürbare Reichtum des Christus gegeben worden. Das ist Gnade, sagt er hier, und das muss ich evangelisieren, steht hier. Ich muss das evangelisieren. Das ist mein Auftrag. Und deswegen nennt er es im Römerbrief 11,33, weil er das Heilsziel kannte, nennt er es die Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Kenntnis Gottes, die unausforschlich ist und unausspürbar. Also das ist so gewaltig, das kann ich auch Paulus, ich nicht alles fassen, aber das darf ich predigen, das ist mein Auftrag. Und deswegen noch ein interessanter Vers, Galater 1, Vers 16, da sagt Paulus, beruft sich auf die Gnade. Also Gott hat mir das in Gnaden geschenkt, seinen Sohn in mir zu enthüllen, auf das ich in den Nationen evangelisiere. Auf das ich, kannst du jetzt wieder betonen, das wäre falsch, auch dass ich in den Nationen evangelisierte, war er der Einzige, der den Nationen gepredigt hat. Nee, Petrus hat es auch gemacht. Interessanterweise, gell? Also dieser Teilungsauftrag ist nur teilweise umgesetzt worden, nicht konsequent. Petrus war sogar der erste Apostelgeschichte 10, Cornelius, das Stichwort, noch einmal, gell? Also wir sehen hier, der Hauptauftrag des Paulus zweifellos waren die Nationen, aber nicht alleine, sondern auch der Petrus hatte daran Anteil und er schreibt in seinem zweiten Brief am Ende: Ich schreibe euch, wie unser geliebter Bruder Paulus euch schon geschrieben hat. Den Satz wirst du nirgends, wenn Pauliner sich unterhalten, gell? Er wird wissentlich übersehen. Also auch Petrus hat Nationenleuten Briefe geschrieben und sein Gebiet war noch viel größer, wenn du die Orte alle liest, die Gegenden, das ging noch viel weiter nach Norden und nach Osten als das, wo Paulus gewesen ist. Schlussgedanke zum Vers 9, der letzte. Hier geht es um das Ziel. Ziel ist, um alle zu erleuchten darüber, welches die Verwaltung des Geheimnisses ist, das von den Äonen an in Gott verborgen war, dem Erschaffer des Alls. Ziel seines Auftrages, alle zu erleuchten. Hat er das geschafft? Noch nicht, gell? Er ist ja noch nicht fertig. Und es gibt ja eine Ordnung im Heilsplan Gottes, nämlich eine gewisse Reihenfolge. Erst kommt die Leibesgemeinde, dann kommt Israel und dann die übrigen Völker. Das ist eine ganz klare Linie, die die Schrift uns aufführt. Und wenn er alle erleuchtet, wenn ich das heilsgeschichtlich in der Reihenfolge lese, muss ich sagen, erstmal alle, die zum Leib gehören, dann alle, die zu Israel gehören und dann alle übrigen Völker. Dann sind es wirklich alle. Aber das hat noch Zeit. Paulus ist noch nicht fertig. Der ganze Leib arbeitet noch. Die Leibesgemeinde ist noch nicht komplett. Wir müssen erstmal Leibesglieder suchen, finden und zum Leib bringen und den Leib zum Wachsen bringen. Das ist unsere Aufgabe. Heute geht es darum, das Heilswerkzeug des Christus, nämlich seinen Leib, zur Vollendung zu bringen. Und das geht bis zur siebten Posaune. Da ist das Geheimnis Gottes vollendet, wie uns das die Enthüllung deutlich sagt. Also, und wenn ich das weiß, ist also das große Ziel für Gott, nämlich alles in allen zu sein, nach Römer 11, 36, auch alles wieder in sich hineinzubringen. Das ist das große Heilsziel. Und Paulus wurde gesagt, Paulus hat zum Timotheus gesagt, das musst du verkünden. Und deswegen müssen wir das auch verkünden. Wir dürfen damit nicht in einem Berg halten, sondern den Leuten das auch sagen. Gut, was hat also jetzt die Predigt heute Morgen über diese neuen Verse, dieser lange Satz, gell, war Luther, was hat uns das gebracht? Was ist der Nutzen für uns? Ja, dass ich weiß, dass der Leib des Christus ein Kunstwerk ist und ein Teil davon bin, dass der Paulus da viel mitgearbeitet hat, die anderen Apostel auch, dass es jetzt um die Erbauung dieses Leibes geht, damit der nächste Schritt in der Heilsgeschichte gemacht werden kann. Und dass das große Heilsziel, um das es dabei geht, verkündet werden muss. Denn die, die nicht zum Leib gehören, die interessiert es überhaupt nicht. Also muss ich allen Leuten sagen, Gott bringt alles zum Ziel, dafür ist der Leib des Christus da. Glaub jetzt an Jesus, dann musst du es auch begreifen. Dann sagt er, lass mich in Ruhe, ich gehe ins Thermalbad. Und dann sagst du, okay, der ist dem Wort nicht zugeordnet. Aber da kommt wieder einer, vielleicht der 10. oder 20. und er sagt, was, habe ich noch nie gehört, erklär mir das mal. So wie bei Paulus, gell? Manche wollten es genauer wissen, da ging er dann zu ihnen nach Hause. Das ist unsere Aufgabe. Und im Kapitel 3, dann im Vers 10, geht es ja weiter, ist der nächste Vers, gelegentlich reden wir vielleicht dann drüber hier, geht es darum, diese Weisheit Gottes in Verbindung mit seinem Heilsplan der unsichtbaren Welt zum Zeugnis zu bringen. Die gucken nämlich hier zu, also die Engel, gell? Die Anfangsseienden, die hochrangigen Engel, um die geht es. Das ist Heilsgeschichte, das ist unser Auftrag und ich denke, Paulus ist ein guter Vertreter dieses Auftrages und von ihm können wir eine Menge lernen, wenn es um das Verkünden des Wortes geht und vor allem des ganzen Wortes. Nicht nur das, was uns gefällt und nicht nur das, was den anderen gefällt, sondern Heilsplan pur. Gell? Ziel ist Gott alles in allem. Amen.